Amen.
Ja, schön wieder in Pforzheim zu sein. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ich war schon jetzt, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr hier. Ich habe schon ein bisschen Entzugserscheinungen bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin heute durch die Straßen, durch Pforzheim gefahren und habe mich irgendwie wie zu Hause gefühlt. Ist wie meine Heimat irgendwie geworden, ja, zweite Heimat. Manchmal frage ich mich, ob das nicht wirklich meine erste Heimat war, aber das ist dann nur so ein Backlash oder so. Ja. Egal, fangen wir an. Wir haben heute den Text gelesen. Ich möchte den kurz nochmal vorlesen. Also wir haben, schlag's bitte Apostelgeschichte Kapitel 20 auf. Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29. Da steht, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Der Titel der heutigen Predigt ist Calvinismus, eine Lehre des Teufels. Calvinismus, eine Lehre des Teufels. Und wir müssen aufpassen, liebe Brüder, weil es gibt viele räuberische Wölfe, es gibt viele falsche Lehrer, die mit irgendwelchen Legenden daherkommen, mit irgendwelchen Fabeln daherkommen, die sie sich selber erdacht haben und uns dann erklären wollen, dass das das ist, was die Bibel sagt. Ich habe mir hierzu die 5 Dordrechter Lehrsätze gegeben. Okay? Ich muss ganz ehrlich sagen, es sind sehr viele Artikel. Ich habe mir das alles reingezogen, die letzte Woche, also diese Woche eigentlich. Und also das sind diese Gelehrten sozusagen, die sich eben zu Dordrecht getroffen haben und irgendwelche Lehren festgelegt haben, die wir jetzt heute behandeln. Vor allem ist diese Lehre unter dem Calvinismus bekannt. Okay? Andere kennen sie auch unter dem Stichwort Tulip, okay? T-U-L-I-P, das ist auf Englisch. Und wir kommen eh noch drauf ein, auf jeden einzelnen Punkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, liebe Brüder, kleiner Tipp von mir, wenn es einen Lehrsatz gibt, ja, neben der Bibel, dann ist es schon ein bisschen verdächtig. Okay? Dass man dann irgendwelche Bücher neben der Bibel dann hinstellt und sagen, hey, die Bibel, ja, das ist zwar die Bibel, aber wir brauchen noch die 5 Dordrechter Lehrsätze. Okay? Das klingt schon ein bisschen gefährlich, finde ich. Okay? Und dann kommen die ganzen Leute mit den ganzen Ismusen. Kennst du die Ismusse? Calvinismus, nicht? Was haben wir noch? Helft's mir aus, ich habe mir 2 überlegt, ich habe es wieder vergessen. Ismus. Wer kennt noch einen Ismus? Armenianismus haben wir, kennt noch irgendwie einen Ismus? Noch ein Ismus. Okay, es gibt alles mögliche, es gibt auch weltliche Ismusse, was? Dispensationalismus, perfekt, liebe Brüder, das ist wunderbar. Okay. Katholizismus. Also immer wenn es mit Ismus zu tun hat, dann müssen wir ein bisschen hellhörig werden, oder? Das ist ein bisschen gefährlich, okay? Und ich möchte eine 2. Bibelstelle vorlesen. Ihr schlagt 1. Timotheus Kapitel 6 auf und ich lese mittlerweile aus 1. Timotheus 4 vor. Ja? Ihr schlagt 1. Timotheus 6, Vers 3 auf. 1. Timotheus 4, da sagt die Bibel, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Ihr habt es aufgeschlagen, 1. Timotheus 6, Vers 3. Hier steht was Ähnliches. Wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung von solchen, halte dich fern. Immer und immer wieder lesen wir diese Verse, wo wir uns von Irrlehrern fernhalten sollen, wo wir uns von Leuten fernhalten sollen, die eine fremde Lehre reinbringen und das natürlich auch verbreiten wollen. Das ist ja ihre Agenda im Endeffekt. Calvinismus ist einer davon. Und viele Christen, die jetzt das wahrscheinlich hören, vielleicht im Internet oder sonst wo, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Bruder Arne, Calvinismus ist doch was Biblisches. Das ist doch, alle 5 Punkte sind eigentlich aus Bibelverse hergeleitet. Na eben, genau nicht. Okay, wir werden jetzt in dieser Predigt jeden einzelnen Punkt widerlegen da drinnen. Okay, der erste Punkt, das T, schon vergessen, also hast du nicht vergessen, Tulip, ja, T, Total Depravity auf Englisch. Auf Deutsch die völlige Verderbtheit. Die völlige Verderbtheit. Und in den Dordrechter Lehrsätzen steht im Lehrsatz 3 und 4, Artikel 3, ich lese ihn kurz vor. So werden denn alle Menschen in Sünde empfangen und als Kinder des Zorns geboren, unfähig zu allem seligmachenden Guten, geneigt zum Bösen, in der Sünde tot und Knechte der Sünde und ohne die Gnade des wiedergebärenden Heiligen Geistes, wollen und können sie nicht zu Gott zurückkehren. Das heißt, kurz gefasst sagen sie nichts anderes als, dass der Mensch durch den Sündenfall nicht einmal mehr glauben kann. Er kann nicht einmal mehr umkehren zum wahren Evangelium, weil er ist so verdorben, er ist total verdorben, er kann nicht zu Jesus kommen. Das sagen sie damit. Und einer meinte mal zu mir, um das zu rechtfertigen, er hat mir gesagt, Bruder Andi, du hast auch keinen freien Willen. Dann dachte ich mir, was redest du? Dann hat er gesagt, du kannst ja schließlich auch nicht zum fliegenden Schwein werden, oder? Dann dachte ich mir, Moment einmal. Also erstens einmal, Menschen sind keine Schweine. Ja? Punkt Nummer eins. Okay? Und zweitens, Schweine können nicht fliegen, oder? Oder habe ich was verpasst in meinem Leben? Also allein schon das Argument ist ein sehr dummes Argument zu sagen, hey, du kannst kein fliegendes Schwein werden, deswegen kannst du dich auch nicht zum Herrn Jesus bekehren. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also die Bibel lehrt genau das Gegenteil. Okay, und ich lese jetzt ein paar Verse aus den Evangelien vor. Also diese Aussage, dass Menschen nicht glauben können oder dass Menschen nicht zurückkehren können zum Herrn im Endeffekt, ja, ist allein schon im Matthäus-Evangelium Kapitel 3 widerlegt. Das ist ganz am Anfang des Neuen Testaments. Ja? Und in Matthäus Kapitel 3, Vers 1, müsst ihr jetzt nicht ausschauen, ich schlage Matthäus 4 auf, also ein Kapitel später. Matthäus 4 schlagt hier auf, ich lese aus Matthäus 3, Vers 1. Hier steht, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wieso predigt Johannes der Täufer, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen, wenn er gar nicht Buße tun kann? Also der Calvinismus erklärt uns, die Leute können gar nicht Buße tun. Wieso steht dann Johannes dort und erklärt ihnen, tut Buße, okay? Glaubt an das Evangelium, aber ihr könnt gar nicht ans Evangelium glauben. Weil ihr müsst zuerst befähigt werden von Gott, um glauben zu können. Ja? Wieso macht er das dann überhaupt? Hätte er gleich zu Hause sitzen können unter einem Baum, ja, und essen und trinken und Gott bekehrt sich sowieso selber. Ja? Wieso predigt er dann? Matthäus 4, 17, ein Kapitel später. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Eins zu eins dieselben Wörter. Der Herr Jesus genauso predigt das Evangelium, sagt, tut Buße. Wieso sagt das Jesus, wenn es nicht möglich ist? Weil es sehr wohl möglich ist. Menschen können freiwillig Buße tun. Calvinismus sagt, das ist nicht möglich. Okay? Und dann kommen diese Calvinisten daher und sagen, Bruder, du verstehst das ganz falsch. Du verdrehst die calvinistische Lehre. Nein, ich werde heute ganz klar beweisen, dass der Calvinismus sagt, dass man keinen freien Willen hat. Okay? Aus diesen fünf Dortrechter Lehrsätzen. Okay? Wir schauen uns das heute ganz genau an. Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1, also zuerst kommt Matthäus, dann Markus. Markus Kapitel 1, Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Hier schon wieder dieselben Wörter. Also der Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also der Herr verlangt nicht Dinge von uns, die nicht möglich sind. Das macht doch keinen Sinn. Und nächste Bibelstelle, also ich habe hunderte Bibelstellen hier aufgelistet, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber eine lese ich noch vor, Apostelgeschichte 2, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, hört einfach zu, Apostelgeschichte 2, Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Genau dieselben Wörter, tut Buße, diese ganzen riesigen Volksmenge, und danach sind 3000 zum Glauben gekommen. Okay, nicht weil Gott dann Schnaps gemacht hat und er ist jetzt gläubig geworden, sondern weil Petrus ihnen gepredigt hat, tut Buße, ja, freiwillig, ohne Zwang. Und wir lesen es immer wieder, also tut Buße haben wir gelesen, tut Buße, glaubt an das Evangelium, tut Buße. Und was sagen die Calvinisten? Du kannst nicht Buße tun, du kannst es nicht Buße tun, es ist unmöglich für dich. Nun, ich möchte jetzt nicht sagen, dass nicht etwas notwendig wäre, um Buße zu tun, natürlich. Wir wissen aus Römer Kapitel 10, also ich lese kurz die Stelle vor, das müsst ihr jetzt auch nicht aufschlagen, ihr bleibt in Markus, Römer Kapitel 10. Ich glaube schon, dass es einen Prediger braucht. Es braucht einen Verkündiger, so wie Petrus oder so wie Johannes oder so wie Jesus, damit Menschen zum Glauben kommen. Aber nicht zwangsweise, sondern freiwillig. Okay? Wir lesen nämlich im Römer Kapitel 10, Vers 8, das ist die Voraussetzung, die es natürlich auch braucht. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das sie verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus, den Herrn, bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Das heißt, was uns hier der Paulus erklärt, ja, ist, dass es natürlich einen Prediger braucht. Weil woher soll der Mensch jetzt auf einmal alles verstehen, was in der Bibel steht? Es braucht einen Prediger, der Gottes Wort predigt und der, so nehmen wir gesagt, auch selber gerettet ist, der auch selber Kind Gottes ist, der auch selber den Heiligen Geist hat. Den braucht es natürlich, damit Menschen vom Evangelium hören, dann werden sie überführt und können sich entscheiden. Und jetzt ist der springende Punkt. Okay? Sie können sich jetzt entscheiden, nachdem sie überführt worden sind, zu sagen, okay, ja, ich möchte an diesen Jesus glauben. Ich möchte gerettet werden. Nun, das ist eben dieser große Unterschied zwischen Calvinismus und dem, was wir eigentlich glauben. Was, ich meine, welcher Mensch von uns hat jemals überlegt und ist draufgekommen, wir haben keinen freien Willen mehr? Also jeder Mensch, den ich kenne, der sagt schon, dass er sich entscheiden kann, ob er jetzt ein Wasser trinkt oder einen Tee trinkt oder sonst etwas. Und jeder, den ich kenne, persönlich auch aufgewachsen und so weiter, jeder sagt, hey, natürlich kannst du auch sagen, ich will nicht glauben. Also, wieso sollten die Muslime glauben können, aber die Menschen normal nicht? Wieso sollte jemand an den Islam oder an Buddhismus glauben können, aber nur nicht an Jesus? An Jesus kannst du nicht glauben. Du kannst an alle falschen Religionen glauben, das ist erlaubt, aber an Jesus kannst du nicht glauben, weil Gott muss dich zuerst bestimmen, damit du an Jesus glaubst. Warte mal, das macht doch keinen Sinn. Also, ich bin leider nicht so aufgewachsen, dass ich einfach gesagt habe, okay, eigentlich habe ich keinen freien Willen. Gott macht alles, ich kann nichts tun, okay? Und ich glaube, auch bei euch ist es nicht anders. Also es ist der nüchterne Menschenverstand zu sagen, Gott zwingt mich nicht, okay? Ich kann selber entscheiden. Aber wir müssen natürlich verstehen, wieso die Calvinisten so denken und woher sie das haben, damit wir sie auch ganz klar widerlegen können. Also sie sagen nämlich im zweiten Punkt, das ist die sogenannte bedingungslose Erwählung, okay? Die bedingungslose Erwählung. Und zwar steht schon wieder in diesen Lehrsätzen im Artikel 3, damit die Menschen zum Glauben geführt werden, sendet Gott gütig Verkündiger dieser sehr erfreulichen Botschaft, zu wem er will und wann er will. Und sie sagen dann eben nach seinem Ratschluss im Endeffekt. Also sie erklären uns dann, sein Ratschluss hat überhaupt keine Bedeutung, er ist überhaupt willkürlich und sagen, im Endeffekt sagen sie, Gott sitzt auf seinem Thron, und heute will er jemanden senden zu dir, nach Hause. Und dann schickt er dir den und dann wirst du zum Glauben kommen. Und wann er will, naja, dann schaut er auf die Uhr, sagt, jetzt ist 18 Uhr und jetzt entscheide ich mich halt, jemanden zu retten. Nicht? Dann schicke ich halt ihm einen Verkündiger. Nicht? Das sagen sie im Endeffekt. Also ohne Voraussetzung, ohne irgendeinen Grund, sitzt Gott auf seinem Thron und schickt, wem er will und wann er will, einen Verkündiger. Und wenn er nicht will, schickt er keinen Verkündiger. Ja? Dann ist es auch egal. Das ist das, was hier steht. Er schickt sie zu, wem er will und wann er will und das nach seinem Ratschluss, den keiner versteht, sagen sie dann. Ja? Niemand weiß, warum er jetzt den gerettet hat, warum er jetzt den einen Verkündiger geschickt hat. Und dann sagen sie weiter, jetzt wird es schlimmer. In Artikel 14 sagen sie dann, so ist daher der Glaube ein Geschenk Gottes, nicht weil er dem freien Willen des Menschen von Gott dargeboten wird, sondern weil er dem Menschen wirklich erteilt, eingehaucht und eingeflößt wird. Auch nicht dadurch, dass Gott nur die Fähigkeit zu glauben erteilte, die Zustimmung aber und die Tatsache des Glaubens erst von dem Willen des Menschen erwartete, sondern weil das Glauben wollen sowohl als das Glauben selbst, der im Menschen bewirkt, der das Wollen und Vollbringen wirkt und so alles in allem wirkt. Was habt ihr verstanden? Also, wenn man es zum ersten Mal liest, glaube ich, muss man 15 Mal nachdenken, was wollen die jetzt? Ja? Was wollen die mir sagen? Ja? Im Endeffekt, ich breche es ein bisschen runter, damit wir alle verstehen. Sie sagen hier, Punkt Nummer 1, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, sagen sie mal. Okay? Und dann sagen sie, nicht nach dem freien Willen des Menschen, sondern den Gott darbietet. Also Gott bietet den Glauben als Geschenk, nicht dem freien Willen des Menschen. Also Mensch kann nicht glauben, Gott muss es ihm zuerst schenken. Das sagen sie zuerst. Und dann sagen sie, sondern, also das Geschenk wird wirklich erteilt. Interessante Wortwahl, muss ich sagen. Wirklich erteilt. Na, soll es unwirklich erteilt werden oder wie? Okay, wurscht. Eingehaucht. Also der Glaube wird eingehaucht und eingeflößt. Okay, weiß irgendwer von euch, was eingeflößt bedeutet? Das ist, wenn du zum Beispiel jemanden etwas einflößt, du gibst es ihm langsam zum Trinken sozusagen. Du flößt es ihm ein. Also der Mensch kann es nicht trinken, okay? Aber es wird ihm von Gott eingeflößt, damit er gläubig ist, damit er es hat, das Geschenk. Okay, das ist, wo steht das in deinem Wort? Also ich habe das noch nie gelesen. Ja, wir haben gerade vorher gelesen, Römer Kapitel 10, ja, jeder, der an den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also es gibt sehr wohl eine Voraussetzung, man muss den Namen des Herrn anrufen, man muss an ihn glauben, damit man es bekommt. Aber hier steht, nein, nein, der Glaube selber ist ein Geschenk. Also ich habe mal diesen einen Diakon, mit einem Diakon geredet, ich glaube, ich habe schon davon erzählt, dessen Gemeinde eben in Schutt und Asche dann gelegen ist. Ja. Und der Diakon hat mir dann, ich habe ihn dann gefragt, hat dann gesagt, glaubst du, dass Gott dich gezwungen hat? Dass Gott dir das Glaubensgeschenk aufgezwungen hat und dass du gläubig geworden bist? Er hat dann kurz überlegt, weil es waren andere Leute auch neben ihm, nicht? Und weißt du, was er gesagt hat? Er hat ja gesagt. Und die anderen schauen ihn so an, nicht? Und es ist ein bisschen ein Gespräch entstanden und da gab es sehr viele Streitigkeiten danach. Naja, weil wenn man so eine Aussage, ich meine, zumindest war er ehrlich. Zumindest hat er gesagt, ja, ich wollte nicht glauben, Gott hat es mir gegeben, Gott hat es mir aufgedrängt. Zumindest war er ehrlich. Weißt du, ich meine, deswegen schätze ich ihn auch sehr, weil er spielt nicht mit verdeckten Karten. Viele Calvinisten würden immer sagen, nein, nein, du verstehst jetzt alles ganz falsch. Nein, der hat es ganz richtig verstanden. Von ihm kann man was lernen, was Calvinismus ist zumindest. Ja? Dass er ein falsches Evangelium hat, dass Gott ihn sozusagen gezwungen hat, glaube ich, zu werden, das ist ein anderes Thema jetzt. Ja? Also dafür schätze ich ihn natürlich nicht, ja, dass er das verbreitet. Aber im Endeffekt, sie sagen, das Wollen und das Vollbringen und sagen sie, das Glauben wollen wird von Gott gewirkt. Und was machen sie eigentlich? Sie verdrehen den Bibelvers. Weil eigentlich steht, das Wollen und das Vollbringen kommt vom Herrn, aber nicht das Glauben an den Herrn kommt vom Herrn. Das steht nirgendwo. Aber sie sagen dann, das Glauben wollen, sowohl das Glauben als auch das Wollen, wirkt er alles in allem. Das heißt, sie haben den gesamten Bibelvers in ein Wort hinzugefügt und eins entfernt. Sie haben gesagt, das Glauben und Wollen wird vom Herrn vollbringt. Okay? Nicht das Wollen und Vollbringen, ja, sondern das Glauben. Und das Problem ist, wenn man diese Sache dann so erklärt, ja, dann ist es natürlich offensichtlich, warum sie das alles glauben. Weil sie glauben ja, der Mensch wandert durch sein Leben, nicht? Er geht spazieren und auf einmal, ding, es wurde mir geschenkt. Ich will jetzt glauben, bin jetzt gläubig. Okay? Weil es ein Geschenk ist. Ich kann es nicht haben. Ich bin so verdorben in meiner totalen Verderbtheit, dass es Gott mir schenken muss, damit ich überhaupt es haben kann. Und die Calvinisten missbrauchen Epheser Kapitel 2. Okay, das ist ihr Hauptvers, wo sie das Ganze nämlich herleiten. Schauen wir uns bitte Epheser Kapitel 2 an, und zwar detailreich. Epheser Kapitel 2. Epheser Kapitel 2, ab Vers 8. Das ist ein sehr gängiger Bibelvers, den wir verwenden beim Seelengewinnen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann schließen sie aus diesem Vers. Sie sagen, schau, da steht's doch. Aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Okay, Gabe ist ein älteres Wort für Geschenk, falls es jemand nicht weiß. Und er sagt dann, der Glaube ist hier die Gabe Gottes, das Geschenk Gottes. Kann jeder folgen oder... Also sie sagen hier im Endeffekt, schau, da steht es jetzt, man wird errettet durch Glauben und der Glaube selber ist ein Geschenk Gottes. Weil hier steht es doch nicht, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das Problem dabei ist, dass es eine totale Fehllesung ist des gesamten Verses. Warum, ist mich fragen, weil dieses Gabe Gottes, dieser Ausdruck, bezieht sich nicht auf den Glauben, sondern auf den gesamten Abschnitt vor dem Komma. So, was steht vor dem Komma? Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Also es geht hier nicht um den Glauben per se, es geht hier um die Errettung. Okay? Und ganz ehrlich, sogar Johannes Calvin hat das gesagt. Okay? der Calvinist schlechthin. Ich zitiere ihn, er hat gesagt, das Geschenk ist nicht der Glaube, das Geschenk ist das ewige Leben, die Errettung, sagt er. Ich zitiere jetzt aus seinen Kommentaren, er hat gesagt, dass nicht aus Werken, statt dass er sagt, die Errettung ist aus Gnade, bestätigt er jetzt, dass sie Gottes Gabe ist. Also Johannes Calvin hat gesagt, er hat das nämlich erkannt, auch, ich meine, auch im Griechischen passt das nicht zusammen mit der Grammatik, dass sich das nur auf das letzte Wort bezieht, es bezieht sich auf den ganzen Satz, okay? Also auf die Errettung. Und er sagt dann ganz kühn, ja, statt dass er sagt, nicht aus euch, sagt er jetzt nicht aus Werken. Daher sehen wir, dass der Apostel nichts übrig lässt, sich die Errettung zu verdienen. Also für mich hört sich das ganz okay an. Abgesehen davon, dass er natürlich schon Calvinist war und ein bisschen herum verwirrt hat und so weiter. Aber hier hat er gesehen, bei dem Vers geht es nicht. Okay? Natürlich, Johannes Calvin hat andere Probleme und so weiter, aber jetzt gar nicht darauf eingehen. Aber sogar der hat erkannt, in diesem Vers kann man das nicht direkt herleiten. Okay? Das heißt, warum kommen sie dann auf diese Idee? Weil sie es reinlesen. Da gibt es diese Christen mit den Brillen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt. Es gibt diese Calvinismusbrille, okay? Es gibt diese Arminianismusbrille und einige, die nicht gerettet sind, die haben diese Brillen aufgesetzt. Die lesen die Brillen mit diesem Konzept des Calvinismus und sie wollen dann hineinlesen, dass Glaube das Geschenk ist, damit sie ihr eigenes Bild von Gott rechtfertigen. Im Endeffekt muss man aber sagen, es ist ein falsches Bild von Gott. Es ist ein falscher Gott. Also den Gott, an den ich glaube, zwingt keine Menschen, dass sie gläubig werden. Der Gott, an den ich weiß nicht, hat Gott irgendwen von euch gezwungen oder irgendwen von euch den Glauben geschenkt, ohne dass ihr wolltet? Nein. Ich meine, das passiert ja nicht einfach so. Ja? Ich zwinge doch nicht Menschen, dass sie an mich glauben, im Endeffekt, sondern es gibt einen freien Willen. Und der Vers ist einfach falsch ausgelegt. Ja? Man muss es halt einfach wissen und genau lesen. Also es geht hier nicht um den Glauben, sondern die Rettung und eine Bestätigung dafür. Steht im Römer Kapitel 6, Vers 20. Den Vers kennen wir alle, nicht? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier steht es wieder. Die Gnadengabe, das Gnadengeschenk Gottes ist das ewige Leben und nicht der Glaube selbst. Weil was heißt das tatsächlich, wenn es nur der Glaube ist? Wenn es wirklich der Glaube ist, spielen wir das Spiel einmal durch. Wir haben es eh schon öfters durchgespielt. Ja? Dann heißt das wirklich, wir brauchen gar nichts mehr zu machen. Wir brauchen gar nicht mehr Segen gewinnen zu gehen. Wozu auch? Was ist, wenn du zu einem hingehst und der ist gar nichts erwählt, dass er den Glauben bekommt? Dann kannst du ihm 100 Mal erzählen und er wird trotzdem nicht glauben, weil er scheinbar nicht den Glauben bekommen hat von Gott. Es ist sinnlos. Und jemand, der den Glauben bekommt, wieso muss ich ihm dann noch das Evangelium predigen? Er hat ihn eh schon bekommen. Also im Endeffekt führen sie das Seelengewinnen ad absurdum. Sie sagen schon, geh Seelengewinnen, aber wenn du sie fragst, aber wieso eigentlich? Sind ja alle vorherbestimmt und erwählt. Wozu sollen sie Seelengewinnen gehen? Ich kann einfach den ganzen Tag hindurch vegetieren. Es gibt eh nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die erwählt ist, den Glauben zu bekommen. Naja, was soll ich da noch draußen mit meiner Zeit verschwenden? Dann gehe ich lieber irgendwo, weiß nicht, spazieren oder in den Wald oder so, ja, und schaue mir die Schnecken an. Okay? Also, das ist ja das Problem. Sie führen das Seelengewinnen ad absurdum. Calvinisten sind Feinde des Seelengewinnens, im Endeffekt. Ja? Auch wenn sie behaupten, es ist gut, das zu tun, es ist gut, dass man rausgeht, im Endeffekt sind sie die schlechtesten Seelengewinner überhaupt. Ja. Weil im Endeffekt müssen sie dann sagen, okay, du gehst jetzt Seelengewinnen, du erklärst mir das Evangelium und hoffst, dass er erwählt ist. Du hoffst, dass er von Gott den Glauben geschenkt bekommen hat. Und dann bekehrt er sich und nachher sagst du ihm, Edgy-Badge, du warst schon vorher erwählt, ich habe nichts gemacht eigentlich. Ja? Und so verführen sie die Leute in ihre verdammenswerte Irrlehre, in diesen Calvinismus aus der Hölle. Und es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Der nächste Punkt nämlich ist die unwiderstehliche Gnade. Unwiderstehliche Gnade. Dieses Wort ist allein schon für mich etwas blasphemisch. Ja? Dass man Gnade nicht ausschlagen kann, dass man Gnade sich nicht dagegen entscheiden kann, ist ein wenig blasphemisch, finde ich. Und sie sagen in Artikel 10 im ersten Lehrsatz, da sagen sie Folgendes. Der Grund dieser Erwählung aus Gnade aber ist allein das Wohlgefallen Gottes, nicht darin bestehend, dass er bestimmte Eigenschaften oder Handlungen der Menschen aus allen möglichen Bedingungen zur Bedingung des Heils auserwählte, sondern darin, dass er gewisse bestimmte Personen aus der allgemeinen Menge der Sünder sich zum Eigentum nahm, wie geschrieben steht, ehe die Kinder geboren waren und noch weder etwas Gutes noch Böses getan hatten und so weiter, wurde gesagt, nämlich der Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst und es glaubten so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Das heißt, hier gehen Sie jetzt auf eine zweite Schiene. Nicht? Also zuerst haben Sie diese falsche Auslegung von Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9. Und jetzt gehen Sie noch einen Schritt weiter, damit Sie das nochmal verfestigen in Ihrer falschen Doktrin und sagen, der Grund der Erwählung, ja, ist allein aufgrund Gottes Wohlgefallen und nicht aufgrund bestimmter Handlungen von Menschen, sagen Sie. Das wissen wir schon, haben wir vorher schon gesehen. Sondern, dass er bestimmte Personen der allgemeinen Menge der Sünder sich zum Eigentum nahm. Okay? Das heißt, hier steht schwarz auf weiß. Kein Calvinist kann uns erklären, ja, dass es einen freien Willen gibt für ihn. Okay? Weil das versuchen sie dann trotzdem irgendwie. Mensch ist verantwortlich, ist schon verantwortlich, aber zum Glauben kann er nicht kommen. Nein, da ist er nicht verantwortlich. Denn wenn er nicht zum Glauben kommen kann, wenn ich mich nicht entscheiden kann, glauben zu können, naja, dann hat Gott mir das nicht erlaubt. Dann komme ich in die Hölle und sage, Gott, du hast mich nicht erwählt. Selber schuld, du bist schuld, Gott. Du hast mir in die Hölle geschickt, du hast mir nicht erwählt, du hast mir den Glauben nicht gegeben, du bist schuld, Gott. Das ist blasphemisch, finde ich. Es ist nicht in Ordnung. Und diese falsche Auslegung rechtfertigen Sie mit Römer 9. Ich meine, finde einen besseren Vers als Römer 9. Was hat Römer 9 damit zu tun? Okay, aber um dieser falschen Lehre willen und darum, dass wir das auch richtig verstehen, wieso sie das missbrauchen, lesen wir es bitte gemeinsam. Römer Kapitel 9. Es ist unglaublich, was Sie daraus lesen. Römer 9, ab Vers 7. Römer 9, ab Vers 7. Da sagt er nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. So, worum geht es hier? Allein schon im ersten Vers, den wir gelesen haben. Es geht hier um Israel. Es geht hier darum, dass nicht alle, die aus Israel sind, Israeliten sind. Also aus Israel gerechnet werden für Gott. Okay? Also hier geht es jetzt einmal nicht um Erwähltsein zum Heil oder zum Glauben. Hier geht es um Völker. Okay? Sind wir uns einig? Ich meine, da steht doch klar und deutlich hier. Ja, da kann man nicht links und rechts rauslesen. Das ignorieren Sie natürlich. Sie zitieren den Vers nicht, wenn Sie Ihre Lehrer predigen. Aber jetzt kommt es an die Sache. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht. Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Vers 18, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt wen er will. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Und sie hängen sich bei dem Vers auf, also Vers 15 auf, wo sie dann immer wieder zitieren, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Und sie wenden das für die Menschen an. Sie sagen dann, schau, hier sagt Gott im Endeffekt, er erbarmt sich nur über die er sich erbarmt, aus Willkürheit, aus willkürlichen Gründen, ja, ohne irgendwelche Bedingungen. Und er ist gnädig, denen er einfach gnädig ist, ohne irgendwelche Gründe. Einfach so. Wem er will, wann er will, haben wir gelesen, oder? Nun, was sie aber nicht verstanden haben, ist, dass es hier nicht um Einzelpersonen geht. Also wir haben doch gerade gelesen, hier geht es um Israel. Hier geht es darum, wer ist jetzt Israel und wer ist nicht Israel. Und er gibt dann verschiedene Beispiele. Ich möchte einfach nur auf ein Beispiel eingehen von Jakob und Esau. Der Beweis, dass es hier nicht um Einzelpersonen geht, ist, also hier steht, Esau habe ich gehasst. Und sie sagen dann, schau, Gott hat den Esau als kleines Baby gehasst. Er hat ihn als kleines Baby angeschaut und gesagt, du kommst in die Hölle. So kannst du das, das sagen sie im Endeffekt. Er hat ihn gehasst, von Anfang an. Aber seien wir uns doch ehrlich, hasst Gott Babys, die keine einzige Sünde gemacht haben? Ich meine, hat der Esau als Baby gelogen? Hat der Esau als Baby, weiß ich, Götzendienst betrieben oder sonst etwas Verrücktes? Nein, er hat einfach nur geweint und die Windel gemacht und er hat an der Brust getrunken. Milch, ja, das hat er gemacht. Und wieso sollte ihn Gott dann hassen? Ich meine, der normale Menschenverstand sagt schon, da stimmt was mit der Auslegung nicht. Da stimmt was mit diesem falschen Bild, das die haben. Die sagen, der hat den Esau, okay, wen hat er noch als Baby gehasst? Wen hat er noch als Baby? Hat er uns als Baby gehasst? Nicht? Nein, wir sind ja gerettet, nicht? Wir sind ja erwählt worden. Also das Problem ist bei dieser Auslegung ist, dass es nicht biblisch ist. Es macht keinen Sinn zu sagen, Gott hasst Babys, die keine einzige Sünde gemacht haben. Weißt du? Also das kann natürlich nicht sein. Was bedeutet das aber wirklich? Schauen wir, was die Bibel sagt. Okay, schlagen wir gemeinsam Malachi Kapitel 1 auf. Malachi Kapitel 1, das haben wir schon, solltet ihr schon auswendig können, das Kapitel von den letzten Predigten, Malachi Kapitel 1. Das ist kurz vor Matthäus. Malachi Kapitel 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn, an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und sein Gebirge habe ich zu einer Wildnis gemacht und sein Erbteil den Schakalen der Wüste gegeben. Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir aber wollen die Trümmer wieder aufbauen, so spricht der Herr der Herrscher an, sie mögen aufbauen, ich aber werde niederreißen, man wird sie nennen Land der Gesetzlosigkeiten, das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Also hier lesen wir genau diesen Vers, den der Paulus zitiert, dass Gott Esau gehasst hat, aber Jakob geliebt hat. Und dann sagen sie, worin hast du uns geliebt und so weiter. Und dann erklärt er ihnen, hey, Esau habe ich eigentlich gehasst. Zu der Zeit gab es keinen Esau. Also Esau war schon längst tot. Ja, also er hat da nicht gelebt zu Zeiten von Malachi. Und deswegen, was bringt er ihnen, wenn er sagt, hey, Esau habe ich gehasst, ja, aber euch habe ich geliebt, wenn er von Einzelpersonen spricht. Das macht doch keinen Sinn, sondern was sagt er hier? Er sagt hier, es geht um das Land der Gesetzlosigkeiten, das Land Esau. Dann sagt er später, Edom, nicht? Wenn aber Edom sagt, wir sind zwar zerstört, wir wollen aber die Trümmer wieder aufbauen. Hier geht es um das Land Edom. Es geht nicht um die Einzelperson Esau, wo er sagt, ich hasse dich als Baby, sozusagen, auch wenn du nichts getan hast, ich schicke dich in die Hölle. Nein, hier redet die eigentlich von den zwei Nationen im Bauch ihrer Mutter. Und der Beweis dafür, wir können weiter noch zurückgehen, ja, zuerst in Mose Kapitel 25, schauen wir uns das auch noch an, um das nochmal klar und deutlich hier erwähnt zu haben. 1. Mose 25, weil genau diese Verse nehmen sie dann her. Die werden dann genau diesen Vers mit Jakob und Esau, schau, Gott hat ihn von vornherein gehasst, schau, das ist kein Freund weh, schau, den in die Hölle geschickt. Nicht? Okay, schauen wir, um was es da wirklich geht. 1. Mose 25, ab Vers 23, beziehungsweise Vers, ja, 22 können wir auch schon lesen, oder 21. Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar, und der Herr ließ sich von ihm erbitten, und seine Frau Rebekka wurde schwanger, und die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Da sprach sie, wenn es so gehen soll, warum bin ich denn in diesem Zustand gekommen? Und sie ging hin, um den Herrn zu fragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zwei Stämme werden sich aus deinem Schoß scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Also was sagt der Herr hier? Da sind zwei Babys im Bauch, die kämpfen gerade miteinander. Müsst ihr euch mal vorstellen. Kung Fu sozusagen, in Kleinformat, okay, wenn Sie so wollt. Und die kämpfen dort gerade. Und die Rebekka versteht nicht, was ist da los? Was ist in meinem Bauch da los? Ja? Und sie geht zum Herrn und fragt ihn, hey, wieso kämpfen die ganze Zeit da drin? Okay? Und dann sagt der Herr, die Antwort ist die, er sagt, hey, zwei Nationen sind in deinem Leib. Okay? Und der eine wird dem anderen untergeordnet sein. Also wortwörtlich sagt er hier, er sagt, und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Okay, wer ist der Ältere? Wer ist für Jakob? Niemand, Gott sei Dank. Wer ist für Esau? Das ist wohl der Ältere, oder? Okay. Und wir wissen die Geschichte von Esau, ich meine, ihr könnt es nachlesen, er hat leider schlechte Entscheidungen getroffen. Ja, also einige. Okay. Und also hat sein Erstgeburtsrecht verkauft, nicht für eine Speise Linsen. Okay. Deswegen hat er dann auch den Namen Edom bekommen, sagt die Bibel. Nicht. Und er wollte dann den Segen haben, hat er nicht bekommen. Okay. Und später dann ist Jakob eben durch seine List, ja, hat er dann eben beim Laban wo er auch nicht überlistet, aber also in eine List hineingeführt, dass er eben die falsche Frau bekommen hat und dann musste er noch weitere Jahre dienen für die zweite Frau, die er eigentlich haben wollte. Und dann ist er wieder zurückgekommen und als er wieder zurückgekommen ist, der Jakob, nicht, hat er schon im Vorhinein ein paar Boten geschickt, nicht, zum Esau, um nochmal sicher zu gehen, hey, ich will keine Konfrontation, hier sind ein paar Geschenke für dich, nicht. Und als er ihn dann gesehen hat, hat er sich verneigt, okay. So, wer hat sich hier wem untergeordnet? Oder wer war wem überlegen? Der Ältere. Also in keiner einzigen Bibelstelle lesen wir, dass der Jakob in irgendeiner Art und Weise über Esau gestanden ist. In irgendeiner Art und Weise. Nein, er ist geflohen. Okay? Er hat diese ganzen Probleme bekommen. Ja, er hat die falsche Frau bekommen, ja, die dann am Weg irgendwann gestorben ist und verscherbelt wurde und so weiter. Begraben am Weg, nicht mal in einem Grab mit Lea zusammen. Muss man auch dazu sagen. Also er hat diese ganzen schlechten Erfahrungen auch gemacht und später versucht er irgendwie seinen Bruder zu versöhnen, sozusagen ihm noch ein Geschenk zu schenken und Gnade zu flehen. Sie haben dann auch geküsst, nicht am Nacken, hat man so gemacht früher und so weiter und so fort. Also wir sehen an keiner einzigen Stelle in der Bibel, dass Esau irgendwie in irgendeiner Art und Weise von Jakob dominiert wurde. Aber trotzdem sagt er hier, zwei Nationen kommen aus deinem Leib und da Ältere mit dem Jüngeren dienen. Ja eh, aber hier geht es um die Nationen und nicht um Esau und Jakob, weil du hast diese Bibelstellen nicht. Also, und um das behaupten zu können, müssten sie dann wieder sagen, okay, wir haben wieder irgendwelche Sätze geschrieben, da steht, dass der Jakob über den Esau geherrscht hat. Ja, irgendwelche neuen Lehrsätze, die sie dann gesehen haben, vielleicht also in den Träumen oder keine Ahnung was. Ja. Das Problem ist, die Bibel lehrt nicht, dass Gott Esau als Baby gehasst hat. Gott hasst Babys nicht. Okay? Gott hat sie erschaffen, er liebt sie, sie sind rein, sie haben keine Sünde. Okay, natürlich, wenn sie älter werden, werden sie wahrscheinlich sündigen, ja, ist klar, aber als Babys bist du unschuldig. Deswegen glaube ich, dass Babys in den Himmel kommen. Also wieso sollten Babys, wenn sie sterben, in die Hölle gehen? Okay, es macht keinen Sinn. Und sie nehmen aber diesen Vers und sagen, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Ja, Gott hat den Jakob erwählt. Okay. Sein Volk erwählt als heiliges Volk, damals im Alten Testament. Er ist dem gnädig gewesen. Den Heidenvölkern hat er sich nicht zugewandt. Trotzdem war es nebenbei immer möglich, auf Israel zu schauen und Gottes Herrlichkeit zu erkennen, zu schauen, wer ist dieser große Gott. Die Nationen rundherum haben immer wieder Angst gehabt vor diesem großen Gott, lesen wir in der Bibel, okay, wenn Israel gerecht gewandelt ist. Zumindest als sie aus Ägypten rausgezogen sind, lesen wir davon. Das heißt, das Ziel war es jetzt nicht zu sagen in dieser Bibelstelle, dass Gott irgendwelche Menschen dazu bestimmt, dass sie in die Hölle gehen oder dass er Babys hasst, ja, die gar nicht sündigen, sondern das Ziel war es zu sagen, hey, Israel ist aus Gnade erwählt worden. Okay, das Volk habe ich mir erwählt aus der Verheißung und Edom eben nicht. Okay, das ist alles, was hier gesagt ist. Und deswegen sage ich, also man muss da schon wirklich Dinge hineinlesen mit dieser calvinistischen Brille, um herauszufinden, okay, wem ich gnädig bin, bin ich gnädig, ich isoliere diesen Vers heraus und sage, das ist mein ganzer Glaube. Okay? Und im Endeffekt gründen sie ihren Glauben auf diesen Vers und dann auf die Fragen danach. Nicht? Sie sagen dann, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Und so weiter und so sagen, hey, es ist ein großer Fehler, seinen Glauben auf Fragen zu gründen. Das sind Fragen, die eine Antwort benötigen. Okay? Und ich sage nicht, dass die Antwort immer leicht ist, aber ich gründe nicht meinen Glauben auf eine Frage. Okay, ich hoffe, das war jetzt irgendwie nicht zu kompliziert. Ich hoffe, das war klar. Also was er hier nicht gesagt hat, ist, dass er die Person Esau gehasst hat, sondern die Nation Esau, Edom wie Malachi 1, wie auch in 1. Mose Kapitel 25. Und dann haben sie ja zitiert den Vers aus Apostelgeschichte 13. Nicht? Habe ich ja vorgelesen vorher. Das ist auch ein Lieblingsvers, den sie verwenden, um diese Lehre zu rechtfertigen. Und das ist wirklich, also dieser Vers, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch nicht gewusst, wie man den jetzt verstehen soll. Also schauen wir uns den an. Apostelgeschichte 13, 48. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Apostelgeschichte 13, 48. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und sie kommen dann mit dem Vers und sagen, es wurden die gläubig, die zum ewigen Leben schon vorher bestimmt waren. Und rechtfertigen dann ihre Lehre und sagen, siehst du, Zuerst kommt die Vorherbestimmung und dann kommt erst, weil er vorherbestimmt wurde, der Glaube. Okay? Das einzige Problem dabei ist, es gibt kein Weil. Das steht nirgendwo im Text. Also, man muss sich ein bisschen durch Fragen herausfinden, was die richtige Antwort ist. Eine Frage an euch: Wer soll sonst zum ewigen Leben bestimmt gewesen sein, wenn nicht die, die glauben, oder? Also, wen hat Gott sonst bestimmt, dass er in den Himmel kommt, wenn nicht die, die glauben? Na, genau die, die glauben, sind bestimmt zum ewigen Leben. Okay? Und was heißt bestimmt? Die Bibel kennt natürlich eine Vorherbestimmungslehre. Die kann keiner leugnen. Es gibt eine Vorherbestimmungslehre. Aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, die Vorherbestimmung erfolgt aufgrund von Willkür und ja, ich überlege einfach, den bestimme ich, den bestimme ich nicht, einfach so, wenn ich Lust habe, wem oder wer, was ich will. Das ist nicht die richtige Vorherbestimmungslehre. Die Bibel lehrt, schlagt gemeinsam 1. Petrusbrief auf. 1. Petrus, auf Kapitel 1, Vers 1. Also glauben nicht, dass wir jetzt, also wir glauben schon, dass es eine Vorherbestimmung gibt. Aber wie schaut diese aus? Schaut sicher nicht so aus, dass man sagt, hey, den hasse ich, den habe ich einfach so, weil ich Lust habe. Ja? Nein, das ist jetzt die richtige Vorherbestimmungslehre. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Hier lesen wir von der Vorhersehung, das ist die Auserwählung, steht hier, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes. So, was ist eine Vorsehung? Vorsehung bedeutet, wenn ich vorsehe. Okay, so, vorsehe, okay, dann ist nicht gemeint, dass jetzt Gott irgendwas angeschaut hat und vor mir steht jetzt das, sondern was damit meint ist, die Zukunft. Vorsehen, okay? Das heißt, Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit kann vorsehen. Okay, er kann sehen, okay, der wird sich entscheiden zu glauben. Aber nicht, dass er ihn dazu bestimmt. Er sagt nicht, hey, der, okay, den bestimme ich jetzt, dass er glaubt. Das ist die Vorsehung, sondern die Vorsehung ist, hey, der wird glauben. Weil ich sehe das in die Zukunft hinein, weil er glauben möchte natürlich. Ich werde ihn nicht zwingen. Gott zwingt niemanden. Okay, so haben wir gesagt. Und dann sagt er, okay, die sind auserwählt, gemäß dieser Vorsehung. Das heißt, er schaut in die Zukunft und den, der gläubig wird, der weiß, dass er gläubig wird, den bestimmt er, der Gleichheit seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Im Endeffekt nach der Auferstehung, wenn wir den verherrlichten Leib haben, spätestens dann dort, wenn jemand meint, er muss viel sündigen, wenn er Christ ist, trotzdem wird er verherrlicht werden im Endeffekt. Trotzdem wird er einen neuen Leib bekommen, der ohne Sünde ist. Okay? Und das erinnert mich irgendwie an gestern. Gestern haben meine Frau und ich versucht, zwei Zeugen Jehovas zu bekehren. Und die haben das gar nicht verstanden mit der Vorsehung. Sie haben dann gesagt, nein, Gott kann zwar allwissend sein, ja, aber er nutzt es nicht aus. Er verzichtet auf seine Allwissenheit. Wo in aller Welt habt ihr das aufgefangen? Ich habe ihnen dann gesagt, also meine Frau und ich, wir sitzen dort, nicht schauen, haben dann gesagt, wusstet ihr, dass in der Bibel ca. 35-40% Vorhersehungen sind? Prophetien? Okay, was ist mit dem Buch der Offenbarung? Was ist mit Jesaja? Was ist mit dem Tausendjährigen Reich? Was ist mit diesen allen? Also vieles in der Bibel, das ist Wissen, das über die Zukunft redet. Und ihr wollt uns erklären, na, Gott kann zwar in die Zukunft schauen, aber er verzichtet darauf. Wo in aller Welt, also wie kommt man auf solche Aussagen? Und das Problem ist natürlich, die Zeugen Jehovas lesen ihre Bibel nicht. Ja, die haben nur dieses Buch, was sie haben, nicht? Da ziehen sie alle Verse raus und mehr wissen sie nicht. Aber ein anderes Thema. Okay, gestern war das ein bisschen, habe mich jetzt an dem erinnert jetzt da. Auf jeden Fall, Gott hat Allwissenheit. Gott kann in die Zukunft schauen und er sieht, der wird gläubig und den bestimmt er zum ewigen Leben. Das ist die Erklärung. Und dann ist es kein Wunder mehr, dass hier steht, es wurden alle, die gläubig zum ewigen Leben bestimmt waren. Ja, Amen. Okay? Wer ist zum ewigen Leben bestimmt? Die gläubig wurden. Amen. Ist doch so. Ich meine, es ist doch kein Widerspruch zum freien Willen, dass man sagt, natürlich, man kann es immer so drehen und wenden, wie man will. Wenn man die falsche Vorsehungslehre hat, die falsche Vorwählungslehre hat, dann wird man diesen Vers ein bisschen anders lesen. Okay? Aber wir müssen immer alle Bibelstellen hernehmen. Wir können nicht einfach nur eine Bibelstelle isoliert rausnehmen und sagen, das ist jetzt das einzig Wahre, so wie ich es jetzt lese. Nein, Gott hat dafür gesorgt, dass gewisse Lehren, die auch schwer zu verstehen sind, mehrfach erwähnt werden. Ich habe den Epheser Kapitel 1 noch gar nicht aufgeschlagen bis jetzt. Ja, dort steht auch davon drinnen. Der nächste Punkt, den sie dann nennen, ist die sogenannte begrenzte Sühnung. Okay? Und das ist Blasphemie. Und ich sage euch gleich, warum. Das ist der Glaube, dass Jesus Christus nicht gestorben ist für alle Menschen, um sie zu retten. Sein Erlösungswerk ist nur, ich zitiere, ist nur an die auserwählten Sünder, die durch ihn gerettet sind, gerichtet. Das heißt, sie sagen im Endeffekt, Jesus ist gestorben am Kreuz, nicht für alle Menschen, sondern nur für die, die er zuvor bestimmt hat, dass sie den Glauben bekommen. Ist das nicht eine blasphemische Aussage? Ist das nicht, ich meine, wo uns die Bibel doch so oft sagt, dass er für alle Menschen gestorben ist? Und also dieser Punkt ist der einfachste Punkt, dass man ihn widerlegen kann. Okay, ich gebe jetzt ein paar Verse raus. Also wenn ihr einen Calvinisten trefft, begrenzte Sühnung, Meier, der ist weg, der kann nicht mehr antworten. Der hat kein Argument mehr, es fällt alles weg. Okay, er kann mit Epheser 2,8 irgendwie versuchen herumzuspielen, ja, und ihn falsch deuten und alle grammatischen Regeln zu ignorieren, aber spätestens bei diesem Punkt kann er nichts mehr sagen. Schauen wir uns einmal die Bibelverse an, die wir hier benötigen. Und zwar, aber bevor wir das machen, vielleicht schauen wir uns einen zweiten Bibelvers an, den sie auch verwenden für diese falsche Lehre der begrenzten Sühnung. Okay, das habe ich auch nicht damit gerechnet, das habe ich herausgefunden. Also Epheser Kapitel 5, Vers 25, den kennt sie wahrscheinlich auch zum Großteil. Ich lese ihn einfach vor. Das ist dieses Kapitel über Männer und Frauen. Da steht, ihr Männer, liebt eure Frauen gleich, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Ich glaube, ihr habt das ein bisschen rausgehört, dass ich immer sie gesagt habe, okay? Und da hängen sie Calvinisten genauso auf. Sie sagen, schau, so wie die Männer den Christus repräsentieren und sie, also die eigene Frau, sozusagen sie nähren und pflegen, sie heiligen sollen und so weiter, so hat auch der Herr Jesus am Kreuz nur für seine Gemeinde das gemacht. Nun, wie kann man dem antworten? Also das ist erstens einmal, ich stelle einfach eine Frage. Ist es ein Widerspruch, dass er sich auch für den Rest der Menschen hingegeben hat? Nur weil er sich für seine Gemeinde hingegeben hat, ist es dann ein Widerspruch dazu, dass er sich auch für andere hingegeben hat? Ich finde nicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Zum Beispiel sagen wir, ich bin irgendwo unterwegs in Ägypten, ja, ich bin dorthin geflogen, okay, die Sonne scheint und da ist ein Ägypter, der, ja, der hat Probleme, okay, und ich will ihm helfen, okay, und ich borge ihm auch was aus von mir aus, mein GPS, er muss irgendwo hinfahren, keine Ahnung, was denkt ihr dazu, was du bist? Und die Leute sehen das. Und sie sagen sich dann selber, dieser Typ, der hat sich für den Ägypter hingegeben. Der hat versucht, ihm zu helfen. Nicht? Aber im Geheimen mache ich auch viele Dinge für zum Beispiel Arme und Witwen. Okay? Davon weiß der Ägypter aber nichts. Entschuldigung, der Passant nichts, dass ich auch solche Dinge mache. Also natürlich, offensichtlich habe ich mich für denjenigen hingegeben. Okay? Jeder hat das gesehen, der hat sich für den Ägypter hingegeben. Aber heißt das, dass ich nicht mich auch für meine eigene Frau oder für meine Kinder oder für andere Personen hingebe? Das kann schon sein. Es kann beides sein. Ich gebe mich für den Ägypter hin, ich gebe mich aber auch für alle anderen hin, für die ich mich hingeben möchte. Und das ist auch kein Widerspruch für Gott, wenn er sich für die Gemeinde hingegeben hat und sie heiligt und sie reinigt und für sie gestorben ist, dann hat er sich auch natürlich für die anderen hergegeben, dass es möglich ist. Dass er für sie gestorben ist. Es ist kein Widerspruch, nur weil es jetzt so steht, dass er sie gereinigt hat und sie für sie hingegeben hat. Ja, ich gebe mich aber auch für meine Eltern hin manchmal. Wie schaut es damit aus? Soll ich jetzt meine Eltern vollkommen ignorieren und sie nicht mehr ehren, weil ich mich nur für meine Frau hingeben soll? Heißt es das damit? Nein, sondern es ist kein Widerspruch. Ja, der Herr Jesus hat sich für seine Gemeinde hingegeben, aber er hat sich auch für die ganze Welt hingegeben. Und deswegen ist es kein Widerspruch. Schauen wir uns die Bibelverse jetzt an. Jetzt gehen wir es durch. Schauen wir uns den 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers an, Vers 1 an, Entschuldigung, Kapitel 2, Vers 1, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Da lesen wir, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also hier sagt der Johannes, der Herr Jesus, das Sühnopfer, nicht nur für unsere Sünden, Und er redet von sich, also von sich als gläubige Menschen. Sondern er sagt, das Sühnopfer für die ganze Welt. Es gibt ja zwei Gruppen. Ja. Zuerst die Gläubigen, ja, das sind diejenigen, die er hier zuerst nennt, nicht nur für die unseren, die Gläubigen, sondern auch für die der ganzen Welt. Okay, und ich meine, geht es noch klarer als wie dieser Vers? Ich meine, hier steht doch ganz klar, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Er ist nicht nur für die kalvinistischen Gläubigen gestorben, nein, er ist für alle Menschen gestorben und jeder kann darauf Anspruch nehmen, dass er gerettet wird. Ein zweiter Vers müsst ihr nicht aufschlagen, ihr schlagt 1. Timotheus Kapitel 2 auf. 1. Timotheus Kapitel 2 und ich lese euch von Römer Kapitel 5 vor. Also ihr schlagt 1. Timotheus Kapitel 2 auf, ich lese Römer 5, 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Aber sie nehmen nur den Vers 19. Wir schauen, was im Vers 19 steht. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, den ersten Teil, den ersten Vers lesen Sie gar nicht. Okay, Vers 18 lesen Sie nicht, sondern Sie lesen den zweiten Vers und sagen, es wurden nur viele gerecht gemacht. Bruder Andi, es sind nur viele gerecht gemacht worden. Begrenzte Sühnung, verstehst du nicht? Ja, aber im Vers davor steht eigentlich für alle Menschen. Also hier steht durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Natürlich werden nur viele gerecht gemacht. Kein Wunder, weil nicht alle glauben. Okay? Also die Menschen, die meisten glauben nicht. Deswegen gilt das für viele, für sie nicht. Aber die, die gläubig geworden sind, ja, das sind viele, aber nicht alle. Aber er sagt doch vorher, er ist gestorben, der eine für alle Menschen, damit die Rechtfertigung kommt. Das heißt, es ist möglich, dass jeder die Rechtfertigung bekommt, aber nur viele werden sie haben und nicht alle. Ihr habt zuerst in Matthäus Kapitel 2, Vers 4 aufgeschlagen, da steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, also Gott sitzt nicht im Himmel auf seinem Thron und denkt sich, hey, wem will ich heute wohin schicken, was will ich heute, ja, der ist gut. Nein, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat Mitleid mit den Menschen, Gott hat Gnade mit den Menschen und schaut auf die Menschheit hinab und will, dass jeder eigentlich zum Glauben kommt. Wie will man sich diesen Vers sonst erklären? Hier steht nirgendwas davon, dass er sagt, ja, okay, heute habe ich einen guten Tag, heute schaue ich, dass halt zwei gerettet werden, morgen drei vielleicht, dann fünf und so. Nein, er hat jeden Tag, will er, dass Menschen gerettet werden, und zwar prinzipiell, dass jeder gerettet wird, prinzipiell. Okay, dass nicht alle gerettet werden, ist offensichtlich, wenn nicht jeder glaubt. Und, aber dann kommen sie daher und sagen, ja, aber da meint er gar nicht alle Menschen. Was meinen sie dann, frage ich mich. Also was müsste man schreiben in diesem Vers, dass nicht alle Menschen, also hier steht alle Menschen. Und sagen, nein, nein, alle ist nicht alle. Da geht es nur um die alle, die eigentlich gerettet werden. Das sind die alle, die noch gerettet werden in Zukunft. Aber alle, macht keinen Sinn, oder? Alle Menschen. Alle Menschen. Schau, ich kann nicht an die Bibel glauben und diesen Vers aufschlagen und sagen, nein, Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist nicht das, was die sagen. Sie sagen, Gott will nur einige erwählen, die anderen erwählt er nicht. Deswegen kommt sie in die Hölle. Aber hier sagt er, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dann, ich meine, wenn ein Calvinist vor uns steht und er sagt, nein, Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden, ist es dann nicht legitim für uns zu sagen, hey, du bist nicht gerettet? Du glaubst nicht an die Bibel? Du glaubst nicht an dieses Wort Gottes? Ich meine, wenn du es ihm erklärst und wieder sagt, nein, 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 Gott will nicht, dass alle Menschen gerettet werden. Tja, das steht genau das Gegenteil in der Bibel. Das heißt, du glaubst nicht an Gottes Wort, oder was? Sag, oh nein, ich glaube schon, aber alle ist nicht alle. Ja, was jetzt? Also, die drehen sich die Bibel so, wie sie wollen, habe ich das Gefühl. Ja, die drehen jeden Vers 10-mal um, damit es für sie passt. Und das ist ein falsches Gottesbild. Und deswegen müssen wir es widerlegen. Und ein weiteres calvinistisches Argument, eben, dass sie dann wieder hernehmen, das ist immer dasselbe im Endeffekt. Es steht in Markus Kapitel 10, ich lese es vor, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Aber das heißt nicht, dass die anderen, die nicht zu viele zählen, nicht auch die Chance haben, daran teilzuhaben. Da steht hier nirgendwo, dass es nicht erlaubt ist, dass es nur die vielen sind. Okay, und ein bisschen klarer, finde ich, kommt es vor in Matthäus Kapitel 26. Also ich lese es auch noch schnell vor, ich bin nicht gleich fertig. Da sagt nämlich, denn das ist mein Blut, das ist des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und jetzt haben wir es. Also was er hier mit viele meint, das Blut von Jesus ist vergossen für die Vergebung der Sünden. Und zwar für viele. So, wenn er sagt für viele, okay, dann sind das diejenigen, die Vergebung der Sünden haben. Das bedeutet das im Endeffekt. Und die, die keine Vergebung der Sünden haben, das sind nicht die viele. So einfach ist das zu verstehen. Also ich verstehe, wieso sie da hin und her argumentieren und versuchen und für viele und wie funktioniert das dann, wenn es nicht viele, wenn es dann alle sind und hin und her, sind dann alle gerettet? Oder nicht? So, dann willst du mir sagen, dass alle Menschen gerettet sind? Ja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Kann alle wirklich alle bedeuten? Dann heißt das, alle Menschen sind gerettet. Nein, eben nicht. Es gibt eine Bedingung, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Bedingung ist, ich muss Jesus annehmen, damit ich gerettet werde. Das ist die Bedingung. Und wenn er sagt, das Blut von Jesus ist vergossen für viele zur Vergebung der Sünden, dann heißt das nicht, dass die anderen das nicht auch in Anspruch nehmen können. Wir sehen genau das Gegenteil in der Bibel. Wir sehen, es ist für alle Menschen, er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und wir sehen aber auch, dass viele und viele, okay, was ist die einzige Erklärung? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat Gnade mit den Menschen. Gott will sie erreichen durch das Evangelium, aber nicht alle werden gerettet. Das heißt, alle sollen gerettet werden, aber viele werden gerettet. So einfach ist es. Und sie machen da ein großes Trara darum und versuchen eine Geschichtserzählung zu schreiben da drinnen. Das ist wie eine Geschichtserzählung, so kommt mir das vor. Diese ganzen Artikel, die verklauselt sind, und diese komplizierten Satzstellungen, damit sie die Menschen verwirren. Und lass mir noch eine letzte Sache noch sagen. Was denkt ihr, liebe Brüder, was der Herr über dieses Skript hier denkt? Denkt ihr, also beziehungsweise, gibt es Vorschläge? Was denkt ihr, was der Herr über dieses Skript denkt? Ist er damit zufrieden? Freut er sich, dass das verbreitet wird und den Menschen eingegaukelt wird? Nein, was denkt er? Hat irgendwer einen guten Vorschlag vielleicht? Was? Im Müll, da kommt schon näher das Ganze. So ist es. Ich persönlich glaube, ich werde es vorführen irgendwie, der Herr, wenn er solche falschen Lehren sieht, sei es jetzt Katholizismus, den Katechismus und alle Ismusse, die es gibt, ist mir egal, wie sie heißen, Ismusse. Der Herr denkt Folgendes darüber, der Herr will, dass wir es niederreißen, diese Aschera-Standbilder und diese falschen Lehren und wegschmeißen, in den Müll, in den Mistkübel. Wir brauchen keine extra Bibel. Wir brauchen keine Dornträchter Lehrsätze, um zu wissen, was die Bibel uns sagt. Okay, das denkt Gott darüber. Und weißt du, ich war einmal bei einem Bruder zu Hause. Und er geht öfters evangelisieren, nennt er es. Finde ich auch gut, dass er es so nennt. Weiß nicht, was wir machen. Aber weißt du was? Der wird bezahlt von einer Organisation, dass er evangelisieren geht in Österreich. Ich bin aber zu ihm nach Hause gekommen und ich habe mich gedacht, wo bin ich hier gelandet? Okay, das ist ein Gebäude von einer orthodoxen Kirche. Und da hängen überall die Bilder. Ich habe ihn gefragt, Bruder, wie kannst du da schlafen in diesem Raum? Da hängen überall Marienbilder und ewige Heiligenbilder. Ich habe ihm gesagt, was du machen musst, ist, du musst diese Bilder entfernen. Egal, was dein orthodoxer Vermieter dir sagt, egal. Du musst es entfernen. Du kannst nicht in diesem Haus wohnen und diese Bilder jeden Tag anschauen und sagen, das ist biblisch und super, ich kann eh da wohnen. Also, nein, der Befehl lautet, reiß sie nieder, brennt ihre Altäre nieder. Und weißt du was? Ich führe es vor, schmeißen wir es einfach weg, oder? Guter Vorschlag, Bruder Patrick. Ich bin voll dafür. Und das ist es wert. Und lieber Bruder, mit dieser Einstellung müssen wir Gottes Wort lesen. Alles, was hinzugefügt wird, alles, was irgendwie weggenommen wird, reiß es nieder. Und mit diesem Wort möchte ich noch abschließen und beten. Herr Jesus, ich bete, dass du uns einen klaren Sinn gibst, dass wir uns zu unterscheiden wissen, was richtig und was falsch ist, dass wir zu unterscheiden wissen, was dir wohlgefällig ist und was nicht. Ich bete, dass du uns klar machst, dass der Calvinismus eine falsche, dämonische Lehre ist, Herr. Und ich bete, dass du alle diese Predigt hören und sehen, Herr, dass du sie überführst, dass es ins Herz hineingeht. Und hilf uns auch, unbeschadet zu bleiben von irgendwelchen fremden Lehren, die da vielleicht hineinkommen. Und leite du, Herr, diese Gemeinde und gib du deinen Schutzschirm darauf, Herr, dass nicht irgendwelche falschen Wölfe da sind und uns irgendwie eine verderbenswerte Lehre bringen. Ich bete im Namen Jesu. Amen. Amen.